Vielen Dank für die Einladung, diesen Gottesdienst heute Morgen mit euch zu feiern. Schön, eine ganze Reihe auch vertrauter Gesichter zu sehen, dass sich hier der Saal wieder füllt. Und das wird ja hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen, dass ihr dann das schöne Gemeindehaus, das ihr habt, auch voll nutzen könnt. Herzliche Grüße aus Wiedenest. Essen, trinken, feiern. Da sind wir ja gerne dabei. Und obwohl immer mehr Menschen in unserem Land, in unserer Gesellschaft allein essen, manchmal vielleicht nur noch irgendwie neben der Arbeit sich irgendetwas in den Mund stopfen, haben wir zumindest noch so ein Gespür dafür. Da gehen Geschäftsleute nach einem Geschäftsabschluss miteinander essen, ein Geschäftsessen. Wir kennen Familienfeiern. Und oft, wo früher noch alles Mögliche passiert ist, ist das heute reduziert, vielleicht auf das gemeinsame Essen. Wir kennen das bei Hochzeiten und wie sehr man da aufpassen muss in der Planung, wer ist zur Trauung eingeladen, zum anschließenden Kaffee trinken und wer darf dann vielleicht noch abends kommen, wo die Sitzplätze begrenzt sind und wie bringt man das denen bei, die eben nicht kommen können. Wir kennen das nach einer Beerdigung, nach dem gemeinsamen Abschiednehmen auf dem Friedhof, trifft man sich dann noch in einem Café, in einem Restaurant, traditionell der Leichenschmaus, um nochmal zusammenzukommen. Das Bedürfnis ist groß. Wir feiern in Familien Weihnachten, andere Feiertage, Hochzeitstage. Manchmal mit ganz bestimmten Speisen, die es dann wiederkehrend gibt, sei es der Kartoffelsalat oder die Würstchen oder der Heringssalat oder die Gans oder was auch immer. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt irgendwo wiedergefunden. Teilweise ja auch auf der ganz großen Bühne, zumindest wenn man sich versteht, gibt es Staatsbesuche mit einem großen Essen dann in Schloss Bellevue oder im Buckingham Palace oder sonst wo. Die Ereignisse, wo ziemlich klar ist, dass du und ich nie dabei sein werden. Aber man freut sich trotzdem, dass es den Brüdern gut geht. Und wir feiern ja auch als Gemeinde und essen dann auch gerne zusammen. Das mag dann nicht immer ganz exquisit sein, aber satt werden tun alle. Und wir wollen uns das heute anlässlich auch dieses Abendmahlsgottesdienstes miteinander anschauen. Was passiert da eigentlich? Und worauf geht das zurück? Wenn wir regelmäßig miteinander essen, es ist zumindest angedeutet hier in Brot und Wein, wir miteinander Gemeinschaft haben mit Christus, miteinander. Und wenn wir uns an all das erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und das ist Teil einer Predigtserie jetzt im März. Drei Predigten, die anhand von drei großen Themen mal solche Linien auch durch die ganze Bibel aufzeigt. Ausgewählt wurden drei Ereignisse aus dem zweiten Buch Mose. Einmal dieses Passafest, auf das Jesus dann ganz explizit Bezug nimmt bei seinem letzten Abendmahl mit den Jüngern. Der Durchzug durch das Rote Meer, das wird im Neuen Testament einmal aufgegriffen und mit der Taufe verglichen. Und dann am Sinai im zweiten Buch Mose schließt Gott einen Bund mit dem ganzen Volk. Und Jesus im Zusammenhang des Abendmahls spricht dann auch von einem Bund, von einem neuen Bund. Und an mehreren Stellen im Neuen Testament wird das aufgegriffen. Wir sehen, da hängt irgendwie ganz viel zusammen zwischen den beiden Testamenten. Da verweisen bestimmte Ereignisse im Alten Testament weit über sich hinaus. Das Neue Testament nimmt einen Rückbezug drauf. Und so wird deutlich, dass wir Teil einer ganz großen Geschichte sind, Gottes mit seinem Volk. Und ich würde euch mit euch das gerne heute Morgen anschauen. Zunächst mal diese Stelle aus dem zweiten Buch Mose, 2. Mose 12, wo es um das Passafest geht. Das ist am Ende von dramatischen Kapiteln. Ihr erinnert euch, Anfang des zweiten Buches Mose wird Mose von Gott berufen in diesen brennenden Busch. Er kehrt dann nach Ägypten zurück. Und dann gibt es eine Plage nach der anderen, wo Gott seine Überlegenheit gegenüber den Göttern Ägyptens zeigt. Immer wieder bekommt der ägyptische König, der Pharao, die Gelegenheit einzulenken, tut das nicht, er bleibt hart, sein Herz wird verstockt und mitten in dieser schnell getakteten Folge von Plagen hält irgendwie die Erzählung fast an, wird das alles langsamer und wird dieses Passafest gestiftet. 2. Mose 12. Nun sagte der Herr zu Mose und zu Aaron: Dieser Monat soll für euch der Beginn des Jahres sein. Sagt der ganzen Gemeinde der Israeliten, dass jeder Familienvater am 10. Tag des Monats für seine Familie ein Lamm auswählt. Ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu verzehren, so soll sie sich mit der Nachbarsfamilie zusammentun. Sie sollen sich vorher überlegen, wie viel jeder essen kann, damit nichts übrig bleibt. Das Tier muss einjährig und männlich sein und darf keine Fehler haben. Ihr könnt ein Schaf oder ein Ziegenböckchen nehmen. Das Tier wird bis zum 14. Tag des Monats von der übrigen Herde gesondert gehalten. Gegen Abend schlachten dann alle Israeliten ihr Passahlamm. Da nehmen sie etwas von dem Blut und streichen es an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken der Häuser, in denen sie das Mahl halten. Sie braten das Lamm am Feuer und essen es in derselben Nacht zusammen mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern. Ihr dürft nichts von dem Lamm roh oder gekocht essen. Es muss am Feuer gebraten sein und zwar ganz mit Kopf und Beinen und Innereien. Ihr dürft auch nichts davon bis zum anderen Morgen übrig lassen. Die Reste müsst ihr verbrennen. Beim Essen sollt ihr reisefertig gekleidet sein, die Sandalen an den Füßen, den Wanderstab in der Hand. In Hast und Eile sollt ihr essen. Dies ist ein Passafest für mich, den Herrn. Wenn man das so liest, bis ins Detail hinein, was da alles geregelt wird, teilweise liest es sich ja fast wie ein Kochbuch, staunt man ja erstmal und sagt, hat ein Volk nach Jahrhunderten der Unterdrückung in Ägypten, vor es nun losgeht in das verheißene Land, vor eine lange Wanderung durch die Wüste ansteht, haben sie jetzt nicht anderes, vielleicht auf den ersten Blick Wichtigeres oder Besseres zu tun, als jetzt nach genauen Vorschriften ein Fest zu feiern? Sollte man jetzt nicht eher vernünftig packen, die Schuhe das letzte Mal einfetten, alles so weit vorbereiten, dass man dann losgehen kann? Und doch gibt Gott diesen Auftrag, gönnt er ihnen, gönnt dem Volk nochmal diese gemeinsame Mahlzeit. Wenn Gott, der Allmächtige, das alles in der Hand hat, und dann sieht man das ja auch in den Plagen, oder das wird auch in den Plagen deutlich, dann besteht keine Panik, dann besteht keine Hetze, wenn Gott erstmal zum Feiern und zu einem letzten Mal in Ägypten aufruft. Sich das alles nochmal gründlich durchgesehen habe, taucht das an mereren Stellen auf, 3 oder 4 Mal, dass Israel in geordneten Scharen das Land verließ. Das hat mich angesprochen, als der Sohn eines stark preußisch geprägten Vaters, meine Mutter eine schwäbische Hausfrau, in geordneten Scharen, man bricht dann nicht Hals über Kopf irgendwie auf und kugelt da in die Wüste und weiß nicht recht, was passiert, sondern wenn Gott rettet, wenn Gott befreit, wenn Gott der Allmächtige seine Hand über all dem hat, dann geschieht das alles geordnet. Und dann kündigt Gott weiter an: In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und jeden Erstgeborenen töten bei Mensch und Vieh. An allen Göttern Ägyptens werde ich mein Gericht vollstrecken, ich, der Herr. Eure Türen aber sollen durch das Blut bezeichnet sein. Überall, wo ich es sehe, werde ich vorübergehen. Und Passa, also dieses Passafest, kommt von dem hebräischen Wort vorbeigehen, vorüberziehen. Und so werdet ihr verschont bleiben, wenn ich strafend durch ganz Ägypten gehe. Dieser Tag soll ein Gedenktag für euch sein, der in allen kommenden Generationen als Festtag für mich gefeiert wird. Das ist eine Anweisung für alle Zeiten. Also nicht nur jetzt schenkt Gott noch mal so einen Moment des Innehaltens, der Pause, dass Israel diese Errettung, die Gott wirkt, auch ganz bewusst wahrnimmt, ganz bewusst erlebt, sondern man soll sich, und es wird bis heute Israel ja auch gefeiert, jährlich an das erinnern, was Gott damals getan hat. So wundert es nicht, dass dann etwa 1500 Jahre nach diesen Ereignissen Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem auch genau dieses Mal feiert, die Rolle des Hausvaters übernimmt und im Zusammenhang dieser Feier dann von seinem bevorstehenden Leiden und Sterben spricht. Ich lese mal weiter, dass wir es noch mal vor Augen haben. Vom Passaabend an sollt ihr 7 Tage lang nur ungesäuertes Brot essen. Vor Beginn des Festes müsst ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Wer während dieser 7 Tage Brot isst, das mit Sauerteig zubereitet wurde, der hat sein Leben verwirkt und muss aus der Gemeinschaft Israels ausgestoßen werden. Am 1. und am 7. Tag sollt ihr euch zum Gottesdienst versammeln. An diesen beiden Tagen muss jede Arbeit ruhen. Nur das Essen darf zubereitet werden. Jahr für Jahr sollt ihr das Fest der ungesäuerten Brote feiern, weil ich euch am 1. Tag dieses Festes in geordneten Scharen aus Ägypten herausgeführt habe. Alle kommenden Generationen sollen diesen Festtag begehen. Vom Abend des 14. Tages bis zum Abend des 21. Tages im 1. Monat dürft ihr nur ungesäuertes Brot essen. 7 Tage lang darf kein Sauerteig in euren Häusern sein. Wer in dieser Zeit gesäuertes Brot isst, hat sein Leben verwirkt und muss aus der Gemeinde ausgestoßen werden, der Israelit genauso wie der Fremde, der bei euch lebt. Es wird detailliert geregelt. Es ist eine ganz besondere Zeit, ein besonderes Fest, das der Erinnerung dient. Und es ist eine Art vergegenwärtigendes Erinnern, dass das Volk noch einmal nachvollzieht. Was hat Gott hier eigentlich getan? Wie hat sich Gott als der Herr erwiesen? Wie hat Gott uns gerettet? Und es ist interessant, dass das hier auch mit bestimmten Speisen oder mit bestimmten Speiseverboten verbunden wird. Wir kennen das ja auch. Traditionell zumindest gibt es eben nur in der Adventszeit Lebkuchen und Stollen. Man kann das heute schon im August kaufen, aber das zählt eigentlich nicht. Ja? Also in Mahlzeiten, die mit bestimmten Ereignissen verbunden werden, damit das, was dann gefeiert wird, damit man das nicht nur irgendwie im Kopf wahrnimmt, sondern ganzheitlich das wahrnimmt. Vielleicht kennt ihr das, ja, dass an dem Weihnachtstag oder am Tag vor Weihnachten dann versucht wird, eine große Gans zu braten. Es ist ein elendes Geschäft. Ich habe es einmal versucht und nie wieder gemacht. Aber wenn dann so dieser Geruch durch das Haus zieht oder es eben irgendetwas ganz Besonderes zu essen gibt, eine schlesische Mohnspeise, so war das bei mir zu Hause, ein geheim von meinem Großvater überliefertes Rezept, das im Moment nur 2 lebende Leute kennen. Das gab es eben nur an 2, 3 Tagen im Jahr, etwas ganz Besonderes. Da wird das nochmal ganz anders wahrgenommen, was da passiert. Und dann heißt es weiter, Mose rief die Ältesten Israels zusammen und befahl ihnen, jeder Familienvater soll sich ein Schaf oder Ziegenböckchen aussuchen und es für das Passamal schlachten. Ihr soll das Blut in einer Schüssel auffangen, ein Büschel Kräuter hineintauchen und die beiden Türpfosten der oberen Türbalken mit dem Blut bestreichen. Danach soll keiner mehr das Haus verlassen bis zum Morgen. Denn in der Nacht wird der Herr strafend durch ganz Ägypten gehen. Der Engel des Herrn, der da durch dieses Land zieht, die Erstgeburt stirbt bei Mensch und Tier. Wenn er das Blut an den Türpfosten und Balken sieht, wird er vorübergehen und nicht zulassen, dass der Todesengel eure Häuser betritt. Dieser Bund, der hier mit Israel geschlossen wird, der dann am Sinai vollendet wird, da geht es um das Blut von Tieren. Da hat das Blut dieses Lammes die Menschen in diesem Haus gerettet. Da hat das Blut an die Türpfosten gestrichen. Vielleicht im ersten Moment irgendwie ein abstoßender Gedanke, aber als klares Zeichen. Die, die hier drin sind, gehören zu diesem Volk. Die stehen unter besonderem Schutz. Und Jesus wird dann bei dieser Abendmahlsfeier ja auch von seinem Blut sprechen. Er wird von einem neuen Bund sprechen. Und es ist dann nicht mehr das Blut von Böcken und Lämmern, das uns schützt, das unsere Sünde hinwegnimmt, sühnt, das uns vor dem Gericht Gottes bewahrt, sondern es ist das Blut Jesu, das er stellvertretend sein Leben für uns gegeben hat. Diese Anweisung sollt ihr auch künftig befolgen. Sie gelten für eure Nachkommen zu allen Zeiten. Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euch zugesagt hat, sollt ihr an diesem Brauch festhalten. Und wenn euch eure Kinder fragen, was das bedeutet, dann antwortet ihnen, wir schlachten am Passafest ein Tier für den Herrn, weil er in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorbeiging. Er hat uns verschont, als er die Ägypter bestrafte. Ein wiederkehrendes Fest, das erklärt werden soll. Und Kinder kriegen das ja, ihr kennt das, schnell mit. Wenn irgendwie die Alltagsroutine durchbrochen wird, wenn irgendetwas Besonderes auch im Haus oder in der Wohnung passiert, irgendwie dekoriert wird, geschmückt wird, es irgendwie etwas Besonderes gibt, da haben Kinder ja ein Sensorium dafür. Und wenn sie dann fragen, was machen wir da? Was ist das? Was bedeutet das alles? Dann sollt ihr es ihnen erklären, dass das nicht nur einfach ein schönes Familienfest ist, wo es mal irgendwelche traditionellen Speisen gibt aus der alten Heimat oder sonst wie, sondern dass wir uns an das erinnern, was Gott getan hat. Die Israeliten warfen sich anbetend vor dem Herrn nieder. Und dann gingen sie und taten alles so, wie der Herr es Mose und Aaron befohlen hatte. Wir kennen dann die Geschichte, dann kommt diese 10. Plage, wo tatsächlich die allererstgeburt von Mensch und Tier geschlagen wird, stirbt. Und das führt dann dazu, dass Israel aus Ägypten ausziehen kann. Und jetzt kommen wir noch zu diesem Abschnitt im Neuen Testament, wo das berichtet wird. Jesus ist mit den Jüngern bereits in Jerusalem angekommen. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm opfern musste. Lukas 22, Vers 7. Und Jesus sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passahlamm, damit wir es gemeinsam essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir es bereiten? Er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Es war ungewöhnlich, ein Mann, der einen Wasserkrug trägt, das war damals überwiegend Frauenarbeit. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern? Er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist, also mit Sitzgelegenheiten. Dort bereitet es vor. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm. Also das war Jesus anscheinend sehr wichtig, hier am Vorabend seines Todes mit seinen Jüngern dieses Mahl zu feiern, dass das alles in wunderbarer Weise vorbereitet wird. Wir kennen das dann aus dem Johannesevangelium, das beginnt mit der Fußwaschung, wo Jesus, der alles Recht gehabt hätte, dass man ihm dient, dass seine Jünger ihm dienen, den Jüngern die Füße wäscht, immer dran denken. Der Heiland hat den Jüngern die Füße gewaschen. Wir sollen den Geschwistern nicht den Kopf waschen. sondern die Füße ihnen dienen. Als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich danach verlangt, dieses Lamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Also den Jüngern wird schon klar, hier geht definitiv etwas zu Ende. Das ist jetzt eine ganz besondere Gelegenheit. Das letzte Mal, dass Jesus dieses Mahl feiert, es zu Hause in Nazareth mit seinen Eltern gefeiert hat, später dann wahrscheinlich auch mit seinen Jüngern. So wird es für ihn nicht mehr sein. Und dann in diesem Ablauf des Passafestes, wie wir das aus dem Alten Testament kennen, wie wir das aus vielen jüdischen Quellen kennen, wie das ja auch bis heute im Judentum sehr ausführlich gefeiert wird, über mehrere Stunden hinweg, mitten in diesem Fest, das zurückblickt auf Gottes Rettungshandeln damals, wie Gott sein Volk verschont hat, wie das Blut eines Lammes eine ganze Familie bewahrt hat, wie Gott Befreiung geschenkt hat, Aufbruch ermöglicht hat, ein neues Leben in Freiheit geschenkt hat, mitten in der Erinnerung, in der Vergegenwärtigung dessen, was Gott alles damals getan hat, spricht Jesus dann von seinem Tod und von dem neuen Bund. Dann nahm er den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Er nahm das Brot, dankte, brach's, gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus übernimmt die Rolle des Hausvaters in dieser Passamahlfeier. Da wird an mehreren Stellen Brot verteilt. Das an sich war noch nicht ungewöhnlich. Auch nicht, dass Jesus das Dankgebet über dem Brot gesprochen hat. Das ist alles ganz normale jüdische Praxis. Dann macht er ihnen aber deutlich, wofür dieses Brot steht. Für Jesus, der sich selbst für sie dahin gibt. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, also nach dem Passamahl, alles so, wie das vorgesehen war, und sprach: Dieser Kelch mit dem Wein, das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. So wie die Ereignisse damals bei dem Auszug aus Ägypten der Anfang des alten Bundes waren, der dann am Sinai geschlossen wird, so ist das der Moment, wo dieser Bund erneuert, überboten wird, wo ein neuer Bund zwischen Gott und Menschen entsteht. Diesmal nicht mehr das Blut eines Lammes, sondern Jesus, der stellvertretend für alle, für uns, sein Leben gegeben hat. Dann, nach einigen Gesprächen, von denen noch berichtet wird, brechen sie dann auf. Jesus betet im Garten Gethsemane, wird gefangen genommen. Und wenige Stunden später lässt er dann sein Leben. Also das war nicht einfach nur so dahergesagt, mal ein schöner Gedanke, mal den Abend etwas anders akzentuiert, als das sonst üblich war, sondern Jesus hat hier das Grauen, was da geschehen ist, zu dem er bereit war, für seine Jünger gedeutet, hat sie vorbereitet auf das, was kommt, hat ihnen klargemacht: Das kommt euch, das kommt den Menschen zugute. Und das ist noch viel größer, ja, als das, was damals in Ägypten geschehen ist. Es ist sein Blut. Wie es im ersten Petrusbrief heißt, er hat uns nicht erlöst mit Silber und Gold, wie man einen Kriegsgefangenen oder einen Sklaven in der Antike freigekauft hat, sondern wir sind erlöst durch das kostbare Blut Christi. Da hat er uns neues Leben ermöglicht. Wir stehen nicht mehr unter dem Gericht aufgrund unserer Schuld und Sünde. Wir haben Vergebung, wir haben neues Leben. Wir dürfen ausziehen mit Jesus in eine neue Freiheit, mit Verheißungen versehen. Und unser Ziel ist die ewige Heimat, nicht Kanaan. Irgendwann gehen wir alle auch über den Jordan. aber kommen dann nicht in ein anderes Land, sondern in die Gegenwart Gottes. Was für Verheißungen wir hier haben. Und was für eine Chance, dass wir uns in unseren Mahlfeiern regelmäßig daran erinnern. Ja, was Jesus für uns getan hat damals, wie das alles übertroffen hat, was mit dem alttestamentlichen Passafest verbunden ist, dass wir uns erinnern dürfen an das, was Jesus jetzt für uns tut, dass er für uns eintritt vor Gott, dass er bei uns ist, dass er uns eine Stätte bereitet, uns mit dem Heiligen Geist beschenkt, uns lenkt und leitet, unser Gebet hört und dass wir nach vorne blicken auf all das, was Jesus in Zukunft tun wird, wenn er kommt, wenn er das Reich Gottes vollenden wird. Insofern ist Abendmahl einerseits durchaus schwer. Wir zurückblicken auf das, was Jesus getan hat, welchen Preis er für uns bezahlt hat. Gleichzeitig darf Abendmahl aber auch eine ganz freudige Gelegenheit sein. Wir feiern nicht am Karfreitagabend, sondern nach Ostersonntag. Wir feiern in der Gegenwart des auferstandenen Herrn. Das Kreuz ist leer. Das Grab ist leer. Jesus ist jetzt da. Er lädt uns an seinen Tisch, nicht der Pastor oder die Gemeinde oder die Gemeindeleitung oder sonst wer. Jesus lädt uns alle ein an seinen Tisch. Wir werden das auch nicht unbegrenzt so machen, sondern wenn Jesus wiederkommt, dann ist er wieder dabei. Und dann werden wir mit ihm feiern, dieses Hochzeitsmahl des Lammes. Und das ist spannend, dass das die Bibel in ihrer Zukunftsvision nochmal aufgreift. Das wird dann nicht einfach nur auf einer Wolke sitzen und Lobpreisen sein, so wie der Himmel manchmal karikiert wird, sondern das wird erstmal als ein großes Festmahl beschrieben, wo Gott uns an seinen Tisch lädt, wo wir uns satt essen dürfen. Das ist dann nicht so, dass jeder so ein Viertel Hähnchenschenkel, ein halbes Toastbrot und eine kleine Kirschtomate zugeteilt bekommt und einen halben Pappbecher Mineralwasser. Sondern das ist dann richtig gut, weil es Gott gut mit uns meint, gut mit seinem Volk meint. Das sehen wir im Exodus, das sehen wir im Passafest, das sehen wir im Abendmahl. Und mit dieser Verheißung dürfen wir leben. Darum wollen wir jetzt auch miteinander das Abendmahl feiern. Ich darf mal die Abendmahlshelfer nach vorne bitten. Ihr wisst, wie das hier in der Gemeinde unter Corona-Bedingungen üblich ist und möglich ist. Insofern überlasse ich das gleich ganz euch, dass ihr das bitte macht. Kommt nach vorne. Lest uns gerade noch vor, was Paulus schreibt, der sich genau auf diese Nacht, auf diese Passanacht bezieht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Sehr Herr Jesus Christus, dafür wollen wir dir von Herzen danken, dass du nicht nur an dieses Passa-Ereignis in Ägypten gedacht hast mit deinen Jüngern, sondern dass du bereit warst, dich selbst dahin zu geben. Dein Leib, dein Blut, dein ganzes Leben für mich, für jeden Einzelnen hier, für die Sünde und Schuld der ganzen Welt. Danke, dass unser Leben, dass diese Menschheit mit all dem, was sie zerreißt und was sie quält, unter dieser Verheißung steht, dass es im Glauben an dich Frieden gibt, Sündenvergebung, ewiges neues Leben und eine große Hoffnung. Danke, dass wir jetzt so an deinem Tisch, in deiner Gegenwart feiern dürfen. Dass wir an all das denken dürfen, was du getan hast, was du tust und was du tun wirst. Und dass wir darüber ganz froh werden dürfen. Amen.